Herr Jesus Christus, ich bitte dich, gebrauche du mich jetzt als dein Werkzeug und sprich du durch mich dein Wort. Du bist die Herrlichkeit und es geht um dich. Lass mich ganz in den Hintergrund treten. Amen. Ja, ich möchte mich bedanken für die Einladung. Und bevor ich zu der Predigt komme, möchte ich mich natürlich vorstellen, weil ich bin das erste Mal heute hier. Mein Name ist Blumli, ich komme aus Hameln und ich war damals 12, 13 Jahre alt, heute bin ich 52 und ich habe, wie die meisten von euch, denke ich mal, auch schon von klein auf von Jesus gehört. Die Geschichten, Kinderstunde und. Doch eines Tages mit 12, 13 Jahren ging ich unverhofft in eine Stunde, also da wurde ich ganz anders angesprochen. Der Prediger, der da vorne stand, der erzählte von der Wiederkunft des Herrn Jesus mit Macht und Herrlichkeit, Offenbarung 19, die Verse 11 bis 16. Und da hörte ich von einem Jesus, der auf einem weißen Pferd aus dem Himmel runterkommt auf die Erde und die Heere des Himmels folgen ihm nach. Er hat eine gewaltige Armee hinter sich. Es war die Rede von einem Schwert, das aus seinem Mund geht. Sein Gewand ist in Blut getaucht. Und ich dachte bei mir, was ist das für ein Jesus? Von dem habe ich noch nie gehört. Ich habe immer von dem Jesus gehört, der Kranke heilt, der Tote auferweckt. Aber das war ein Jesus, der kommt als Richter. Und da hat mich der Herr Jesus so angesprochen. Er hat mir klar gemacht, du Kleiner, wenn ich komme, kannst du nicht vor mir bestehen. Du bist zwar erst 12, 13 Jahre und hast vielleicht nicht viele Sünden gemacht, einfach weil du noch nicht so viel Zeit hattest dafür. Aber eine Sünde reicht, damit ich sagen muss, ich bin dein Richter und du kannst mir nicht entgehen. Der Herr hat mich voll ins Herz gesprochen und dann wurde aber durch die Predigt mein Blick auf Jesus und sein Werk am Kreuz von Golgatha gelenkt, dass ich Vergebung bekommen kann aus reiner Gnade, ohne Werke, sondern als Geschenk, als unbezahlbares Geschenk. Und ich habe zugegriffen. Seitdem bin ich ein Gotteskind. Ich bin aber danach nicht regelmäßig in die Stunde gegangen, eine Zeit lang gar nicht, viele Jahre gar nicht in die Stunde gegangen, leider muss ich zugestehen. Aber im Jahr 2013 hat mich der Herr zurück in die Gemeinde geführt. Und als ich da reingegangen bin, habe ich gesagt, Herr, ich bin jetzt wieder hier, du hast mich hierher gebracht. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, ich bin jetzt hier. Und was soll ich jetzt tun? Was willst du, dass ich tue? Ich will nicht wieder 2 Jahre hier sitzen, hören und rausgehen und das war's. Ich weiß, dass mein Leben begrenzt ist und ich weiß noch nicht mal, was morgen ist. Herr, wenn du willst, dass ich was tue, dann zeig mir, was ich tun soll. Als ich das gebetet habe, hat mich ein Bruder angesprochen, hat gesagt, du komm mit, wir beten jetzt vor die Stunde. Und ich habe das vorher niemals gemacht, niemals öffentlich. Und dann habe ich ja gesagt, ich komme mit in die Stunde. Hat der Herr den Bruder schon gebraucht, um mich anzusprechen? Dann in der Predigt, vor der Predigt, Aufruf zum Zeugnis und mein Herz raste, Blutdruck auf 230 und die Gedanken, Psalm 50, Vers 15, rufe mich an in der Not und ich werde dich retten, du sollst mich aber preisen. Ich bin nach vorne gegangen, Zeugnis gegeben und zwar jeden Sonntag, dass die Gemeinde dann schon gesagt hat, hör mal auf, was soll denn das, immer das geht nicht und wie wäre es denn, wenn du die Einleitung mal machst? Habe ich gesagt, wer ich? Ja, du. Ich spreche doch mit dir. Und ich habe gesagt, ja, wenn ihr das meint, dann mache ich das. Und so ging das weiter. Irgendwann haben sie mich gefragt, willst du mal die Predigt machen? Habe ich gesagt, wer ich? Ja, du. Und da habe ich wieder ja gesagt. Und so hat der Herr das geführt, dass er mir den Weg geöffnet hat. Und was ich für nicht möglich gehalten habe, hat er möglich gemacht. Deswegen stehe ich auch heute hier, soll euch zur Ermutigung dienen, denn das wird er mit euch auch tun. Wenn ihr von Herzen sagt, Herr, was willst du, dass ich für dich tun soll, wird er euch den Weg ebnen und zeigen, was eure Aufgabe ist. Ja, das Thema der heutigen Predigt lautet: Wie gehe ich mit aufkommenden Zweifeln um? Wie gehe ich damit um, wenn Zweifel über mich kommen, ob alles, was in der Bibel geschrieben steht, Wahrheit ist? Ob Jesus Christus wirklich der einzige Weg ist? Ob er wirklich der einzige Retter ist? Vielleicht kommen da manchmal Zweifel auf. Was mache ich, wenn auf einmal Zweifel aufkommen? Kann auch einem Gotteskind passieren. Ich, als ich weit weg von Gott war, hatte ich auch Momente, wo ich gefragt habe, stimmt das überhaupt alles? Gibt es da wirklich so einen gewaltigen Schöpfer? Ist das auch wirklich alles wahr, was in der Bibel steht? Ist da ein Gott, der allmächtig ist, der nur durch Reden diese Erde, das Weltall, die Pflanzen, die Menschen und die Sonne erschaffen hat? Es werde Licht und es ward Licht. Nun, ich habe jetzt eben so ein paar Begriffe genannt und vielleicht passiert euch das auch, mir auch. Man liest so oberflächlich und denkt gar nicht darüber nach. Ich will das heute ein bisschen anders machen und ein bisschen darauf eingehen, was ich eben gesagt habe. Ich habe unter anderem gesagt, dass dieser Gott allmächtig ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, ihm ist nichts unmöglich. Nichts, was er nicht tun kann. Er hat diese Erde erschaffen. Und diese Erde ist wunderschön. Es gibt Orte, die kann man nur als traumhaft bezeichnen. Und er hat dafür gesorgt, dass diese Erde so viel Nahrung hervorbringt, dass alle Menschen satt werden können. Das Problem ist, dass die Menschen nicht teilen, aber das ist nicht Gottes Problem und nicht seine Schuld, das sind die Menschen. Er hat das Weltall geschaffen, habe ich eben gesagt. Nun, ich bin kein Wissenschaftler, ich bin kein Biologe, ich kann das nur so ein bisschen erklären mit meinen Worten. Das Weltall, die Sterne, die Planeten, es gibt so viele, dass die Menschen, obwohl sie intelligent sind und Techniken haben, die wirklich bemerkenswert sind, es nicht schaffen, diese Sterne zu zählen. Und das sagt Gott in seinem Wort voraus. Er sagt, ich werde so viele Sterne schaffen, dass kein Mensch sie zählen kann. Der Professor Werner Gitt, er hat mal gesagt, wenn es einen Computer gibt, der 10 Millionen Rechenaufgaben in einer Sekunde bewältigen kann, dann braucht dieser Computer 30 Millionen Jahre, um die Zahl der Sterne zu berechnen, wo die Menschen vermuten. Und da habe ich gedacht, mein Kopf platzt. Das verstehe ich überhaupt nicht. Was ist das für ein Gott? Das ist ja unglaublich. Dann die Pflanzen, wie er die alle geschaffen hat. Die Tiere, wie sie sich gegenseitig auch helfen und wie das alles gemacht ist. Wenn es die Frösche und die Spinnen nicht geben würde, würde eine Insektenplage herrschen. Er hat alles so abgestimmt, dass alles original zusammenpasst. Die Menschen, uns, wir sind Wunderwerke Gottes. Er hat die Sonne erschaffen und ich habe mich im Internet schlau gemacht, dass dieser Planet, diese Erde, auf der wir wohnen, 1,3 Millionen Mal in die Sonne passen. So groß ist die Sonne. Und trotzdem ist diese Sonne in der ganzen Galaxie nur so ein kleiner Punkt. Was für ein Gott steht dahinter? Wir lesen, dass dieser Gott Mensch wurde. Er wurde ein Baby, ein hilfloses Kind, das gefüttert werden musste, das nicht laufen konnte, das nicht sprechen konnte. Als er dann größer wurde und ein Mann wurde, heilte er Kranke. Er machte Blinde sehend. Wie hat er das gemacht? Nun, die Augen, die Nerven, die waren abgestorben, kaputt. Und er sprach ein Wort und diese Zellen bildeten sich wieder, heilten und dieser Mann konnte wieder sehen. Durch Reden. Was für ein Gott ist das? Ich habe eben gesagt, dass er ein Baby war und als Baby nicht laufen konnte. Er war ja ein Mensch wie wir. Er hat das erst lernen müssen. Aber als erwachsener Mann ging er auf dem Wasser. Nun, manche von uns können im Wasser vielleicht noch nicht mal schwimmen. Gehen sie unter. Geschweige denn darauf stehen. Aber dieser Gott hat dieses Wasser auch erschaffen und es ist ihm untertan. Er ging tatsächlich auf dem Wasser. Er rief einen Mann namens Lazarus aus den Toten heraus, und zwar war der schon 4 Tage tot. Was passierte da in dem toten Körper? Wie gesagt, ich bin kein Arzt und kein Biologe, aber diese abgestorbenen Körperzellen, die mussten sich ja wieder bilden, und der Mann wurde wieder lebendig, obwohl er schon tot war. Unglaublich, was wir alles lesen in der Bibel. Er sagt, wie unser Bruder ja eben gesagt hat, wo ist die Gemeinde, sind alle schon entrückt, nur ich bin noch hier oder wie. Er sagt in seinem Wort, dass er seine Kinder abholen wird durch sein Rufen. Die Stimme des Erzengels wird ertönen und alle an ihn Gläubigen, die mit dem Heiligen Geist versiegelt sind, werden in die Luft erhoben werden, um ihn in der Luft zu begegnen und dann auf ewige Zeit bei ihm zu bleiben. Hier lernen wir schon, dass die Wiederkunft des Herrn, auf die ich mich bekehrt habe, etwas anderes ist als die Entrückung. Denn wir lesen, dass wir ihm in der Luft begegnen werden. Er kommt da nicht auf die Erde, aber bei der Wiederkunft, da kommt er auf die Erde. Aber was bedeutet denn das eigentlich? Das bedeutet, die Schwerkraft wird für alle an ihn Gläubigen bei der Entrückung außer Kraft gesetzt. Also, ich habe schon öfters mal davon geträumt, dass ich fliegen kann, na, so ein Superman, und im Traum, dann kam Leute hinter mir her, die wollten mich dann verprügeln und ich wollte dann wegfliegen und dann klappte das nicht mehr. Das war also schon ein bisschen Albtraum. Aber hier bei der Entrückung wird die Schwerkraft tatsächlich außer Kraft gesetzt. Das heißt, wir werden schweben, fliegen, wie auch immer, wir werden hier abheben. Und wir werden ewig bei ihm sein. Dieser Begriff ewig bedeutet, das hört niemals auf. Das geht nicht in meinen Kopf. Aber es steht so geschrieben. Ganz gewaltige Dinge, die wir in der Bibel lesen. Und er ist nicht allein in seinem Reich im Himmel. Denn da gibt es Millionen von geschaffenen Wesen. Ich rede hier von den Engeln. Die sind bei ihm. Und es sind Milliarden von Engeln. Wir lesen in der Offenbarung 5, Vers 11. Und ich sah und hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron, um die lebendigen Wesen und die Ältesten, und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Zur Erklärung schreibt John MacArthur, wörtlich heißt es Myriaden von Myriaden. Diese Zahl ist eine unermessliche Menge. Diese Zahl soll eine unermessliche Menge beschreiben. Der griechische Ausdruck kann auch mit unzählbar übersetzt werden. Unzählbare Engel im Himmel bei dem Herrn. Dieser Gott, von dem wir reden, er sagt, dass er allwissend ist. Dass er die Gedanken, das heißt die Herzenseinstellung von einem jeden einzelnen Menschen kennt. Es gibt keine Frage, die er nicht beantworten kann. Es gibt kein Rätsel, was er nicht lösen kann. Ich habe Probleme, wenn 2 Menschen mit mir reden und die reden gleichzeitig, überhaupt zu verstehen, was die meinen, was die mit mir reden. Ich kann das nicht auseinanderhalten. Einer muss mit mir reden, dann kann ich mich konzentrieren. Aber Gott sagt, dass er alle Gedanken von allen Menschen kennt, und zwar von Anfang an. Und er kann sie alle einordnen. Und wenn du mit deinen Fragen kommst, dann weiß er ganz genau, was du gedacht hast, was du gesagt hast. Wie macht er das? Ich weiß es nicht. Was für ein Gott wird uns da vorgestellt? Die Herzenseinstellung, die Gedanken, er weiß sie. Es ist wie ein aufgeschlagenes Buch für ihn. Außerdem sagt er, dass er allgegenwärtig ist. Er ist jetzt auch hier mitten unter uns. Er sagt, wo 2 und 3 sind, bin ich mitten unter euch. Hier sind viel mehr. Er ist hier. Aber wir sehen ihn nicht. Vielleicht haben wir damit ein Problem, der eine oder andere. Dass er allgegenwärtig ist, bedeutet, er ist so wie der Sauerstoff, der über der ganzen Welt ist. Die Erde ist eingehüllt in diesen Sauerstoff. Aber er ist noch gewaltiger. Denn im Meer, da gibt es keinen Sauerstoff. Aber der Herr ist auch da. Sogar da ist der Herr. Was für ein Gott. Wunder über Wunder werden in der Bibel beschrieben, die zwar von Menschen aufgeschrieben sind, aber trotzdem allein Gottes Wort ist, unfehlbar und irrtumslos. Alle Schrift, so heißt es in 2. Timotheus 3, Vers 16, ist von Gott eingegeben. Alle Schrift, das heißt von Anfang der Bibel, Altes Testament mit Neues Testament. Er sagt, dass er sichtbar für alle Menschen wiederkommen wird. Alle Augen werden Jesus sehen. Das, was ich eben beim Anfang gesagt habe, wenn er wiederkommt als Richter, werden ihn alle Menschen sehen. Das sagt er voraus. Er sagt, dass er entweder Richter oder Retter aller Menschen ist, die jemals gelebt haben von Adam an. Und dass alle ohne Ausnahme eines Tages vor ihm stehen werden. Jetzt gibt es manche Menschen, die wollen besonders schlau sein, die sagen, ich glaube an keinen Gott, aber ich will mich absichern. Und deswegen, wenn ich sterbe, lasse ich mich verbrennen. Dann ist nur Asche übrig, dann bin ich ihnen aus dem Weg gegangen. Was für törichte Menschen. Dieser gewaltige Gott, für den ist das kein Problem. Wie macht er das? Ich weiß es nicht. Aber er sagt es, alle werden vor mir stehen. Auch die, die sich verbrennen lassen. Es gibt ja auch Menschen, die verbrennen nicht freiwillig. Beim Autounfall, schrecklicher Tod, verbrannt, nichts über. Was ist mit dem? Er wird auch eines Tages vor diesem allmächtigen Gott stehen. Er sagt, dass er entweder dein Richter ist oder dein Retter. Es gibt zwei Gerichte, die uns in der Bibel beschrieben werden. Das eine ist das Lohngericht für die Gläubigen, 1. Korinther 3. Da geht es nicht mehr darum, Himmel oder Hölle, denn das wurde schon entschieden an dem Tag, als er dich angesprochen hat und du deine Sünden ihm gebracht hast, ihn um Vergebung gebeten hast und ihn in dein Herz aufgenommen hast. Da wurde entschieden, du kommst in den Himmel, du hast ewiges Leben. Das geht nicht mehr darum, sondern um deinen Lohn. Denn es heißt ja auch, du sollst ja Schätze im Himmel sammeln. Und dazu hast du Gelegenheit, solange wie du lebst. Jetzt, darum nutze auch diese Zeit aus, sammel dir Schätze im Himmel. Und dann gibt es noch in der Offenbarung 20, Vers 11 bis 15, das Strafgericht, das Endgericht vor dem großen weißen Thron. Das sind 5 Verse, aber die haben es in sich. Da werden alle Ungläubigen vor dem Herrn erscheinen müssen und er wird ihr Richter sein. Er sagt, dieser Gott, von dem wir reden, er sagt, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt. Unbeschreibliche Orte, beide. Der eine wunderschön und der andere schrecklich. Schrecklicher als schrecklich. Gottesferne, Finsternis, von Feuer, von Leid, von Pein ist die Rede. Und zwar von unaufhörbare Strafe, ewig, unvorstellbar. Niemanden wünsche ich diese Strafe. Und zum Glück wünscht unser Gott auch niemanden diese Strafe. Denn er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, damit sie alle gerettet werden. Alle können, theoretisch gesehen, gerettet werden. Leider wollen viele nicht. Das alles, was ich eben so aufgezählt habe, sind gewaltige Aussagen, die unser Denkvermögen sprengen. Und dann kann vielleicht die Frage aufkommen, stimmt das alles, was ich da eben gehört habe, was ich da gelesen habe? Ist das alles wirklich wahr oder ist manches erfunden oder stimmt manches überhaupt nicht? Vielleicht zweifeln auch wir manchmal. Kann sein. In der Schrift steht über jemanden, der sein Leben dem Herrn Jesus gegeben hat, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Leider sieht man oftmals keinen großen Unterschied zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Gläubige, Kinder Gottes, streiten sich, die beißen sich, die reden schlecht übereinander. Manche trifft man auf weltlichen Partys an, betrunken, voll in der Welt, unehrlich in ihrem Geschäftsleben, böse, unpassende Wörter gebrauchend, fluchend Manche sind nicht bereit zu vergeben, manche sind unversöhnlich und manche sind stolz. Und da können dann Zweifel aufkommen, wenn man liest, neue Kreatur. Wo? Ich sehe nichts. Vor allen Dingen die Ungläubigen, die uns sehen. Wir haben eine ganz große Verantwortung. Die Menschen, die hier reinkommen, die noch nicht bekehrt sind, wen sehen sie als erstes? Dich und mich. Und das ist eine ganz große Verantwortung. Wir sollen die Menschen freundlich und liebevoll empfangen. Dann erst setzen sie sich hin und dann hören sie von Jesus. Aber erst sehen sie uns. Ganz wichtig, die Menschen freundlich zu begrüßen. Ich habe eben eine Schwester gesehen, die hatte da Bonbons. Ach, da sitzt sie ja. Also das war wirklich sehr gut. Weiter so. Aber ich habe ja eben so ein paar Sachen aufgezählt, die dem Herrn nicht gefallen, die auch Gottes Kinder tun. Und dann können eben Zweifel aufkommen. Und vor allem, wenn du dich bei der Auflistung eben irgendwo wiedergefunden hast, bist du weit weg von Gott, Gottes Kind, dann sind Zweifel noch wahrscheinlicher. Kann sein, dass dann Zweifel in dir aufkommen. Jedoch können sogar Menschen, die ganz nah dran sind an Gott, von Zweifeln geplagt sein. Das lesen wir in der Schrift. Himmelfahrt. Der Herr Jesus bestellt die 11 Jünger zu sich auf den Berg nach seiner Auferstehung. Sie warfen sich anbetend vor ihm nieder, etliche aber zweifelten, steht da drin. Komisch, ne? Sie sehen ihn. Sie haben auch gesehen, er ist begraben worden und jetzt zweifeln sie. Aber ist es nicht wunderbar, dass die Bibel so ehrlich ist? Die Bibel ist die Wahrheit. Wenn die Bibel jetzt so ein erfundenes Buch wäre, dann würde hier stehen, und alle beteten ihn an und alle glaubten ihn. Und jetzt könnt ihr auch glauben. Ihr seht doch, dass er auferstanden ist. Nein, die Bibel ist ganz ehrlich. Sie zweifelten. Viele, warum? Fragen plagen uns. Ich habe auch Warum-Fragen. Und ihr sicher auch. Warum werden Kinder geschlagen oder getötet und Gott tut nichts dagegen? Warum sterben Kinder? In der Bibel steht an einer Stelle, dass Gott sagt, lasst das den Weizen und das Unkraut zusammenwachsen. Eines Tages werde ich dann kommen. Wenn wir diese Fragen stellen, wenn wir Fragen stellen und dabei nur eine Antwort haben wollen, dann ist das legitim. Das darf man tun. Man darf seinen Vater fragen. Aber anklagen sollten wir ihn nicht. Viele Ungläubige, habe ich auch schon selber erfahren, festgestellt, klagen dann Gott an. Und dann frage ich immer zurück, wieso Gott? Du hast doch gesagt, es gibt keinen Gott, du glaubst nicht an einen Gott. Jetzt, wo etwas in deinem Leben passiert ist, was dir nicht gefällt, dann klagst du Gott an. Wo kommt er denn jetzt her? Die ungläubigen Menschen, die im Flugzeug sitzen, wenn das Flugzeug am Abstürzen ist, was glaubt ihr, was die rufen? Oh Gott, hilf! Dann ist er auf einmal da. Wir sollen ihm unser und dürfen ihm unser Leid klagen, wenn wir es haben, wenn wir leiden, aber auch aufpassen, dass wir ihn nicht anklagen. Denn Gott sitzt nicht auf der Anklagebank, sondern du und ich. Und wenn wir zum Ankläger werden, dann entfernen wir uns von Gott und wir werden kleingläubige Zweifler. Wir sind dann in der Gefahr, nichts mehr mit Gott zu erleben. Und so werden wir dann von Zweiflern zu Verzweifelten. Das kann passieren. Aber Gott, unser Gott, er will da helfend und tröstend eingreifen. Und die, welche stark im Glauben sind, werden in diese Hilfe auch mit hineingenommen, um den Zweiflern zu helfen. Denn in Judas 1, Vers 22 heißt es, und erbarmt euch derer, die zweifeln, in der Luther-Übersetzung. Und Gott selber kommt in diese Hilfe mit hinein. Denn zwei Verse weiter lesen wir, denn der Herr ist mächtig genug, euch vor dem Straucheln zu bewahren. Der Herr ist barmherzig über dein Zweifeln, wenn du die manchmal hast. Und er will dich davor bewahren, dass deine Zweifel dich kaputt machen. Im Markus-Evangelium, das ist die Jahreslosung, Kapitel 9, bringt ein verzweifelter Vater seinen besessenen Sohn zu den Jüngern, doch sie konnten nicht helfen. Manchmal kommen Menschen auch zu uns und bitten um Hilfe und wir können gar nicht viel tun. Aber was wir tun können, ist diesen Menschen zu Jesus bringen, im Gebet. Und das passiert hier auch. Die Jünger konnten nicht helfen. Dann kommt der Herr Jesus und dieser Vater sagt, wenn du etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Und der Herr Jesus spricht mit ihm und er sagt, bringt ihn her zu mir. Jesus sagt zu der Mann sagt dann zu ihm, wenn du etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und dann kam es aus dem Vater heraus. Er schrie mit Tränen in den Augen, ich glaube, hilf mein Unglauben. Was für ein Satz. Der Mann war wohl innerlich, war ja am Schwanken, der war ja zerrissen, aber er war ehrlich. Er sagte, ich glaube, hilf mein Unglauben. Ich glaube an dich, aber irgendwie habe ich auch Zweifel. Hätte der Herr Jesus jetzt nicht sagen können, weg mit dir, du Zweifler, du glaubst ja gar nicht richtig, ich helfe dir nicht. Nein, unser Herr Jesus befreite den Jungen, er half. Und dem Petrus kam auch Zweifel auf, als er auf dem Wasser ging. Er schaute auf die Umstände, auf die Wellen, auf das tosende Meer, auf den Wind, was für unsere Sorgen, für unsere Probleme, für unsere Unfähigkeit, unser Unvermögen steht. Und dann ging er unter. Hätte Jesus jetzt nicht sagen können, du Kleingläubiger, jetzt, das hast du jetzt davon. Hast von mir weggeschaut und glaubst nicht richtig an mich. Du hast so viel mit mir erlebt. Du bist doch mit mir die ganze Zeit unterwegs gewesen. Jetzt gehst du unter, hast du selber Schuld. Tschüss. Macht er aber nicht. Er packt ihn. Er bewahrt ihn vor dem Untergang. Was lernen wir daraus? Schau auf Jesus. Bei allen Problemen, bei allen Sorgen. Verlier den Blick nicht. Den geraden Blick auf den Herrn Jesus, auf sein Wort, seine Zusagen. Vielleicht denkst du jetzt, wenn ich hier so rede, ja, alles schön und gut, was der da vorne redet, aber ich war nicht dabei. Ich bin kein Petrus. Ich habe das alles nicht gesehen. Und vielleicht erschreckst du dich, wenn du dich in der Bibel gut auskennst und gleichzeitig daran denkst, dass Jesus doch sagt, selig sind die, welche nicht sehen und doch glauben. Unser Herr ist barmherzig. Wir haben das ja gelesen in Judas 22 und 24, die Starken sollen den Schwachen helfen, seine Anweisung, und er selber will die bewahren, die vor dem Straucheln. Und er hat, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem eigentlichen Thema, um bei Zweifeln zu helfen, sichtbare Dinge geschaffen, die wir auch heute noch mit unseren Augen sehen können. Und Dinge, durch die wir durch Nachdenken aufnehmen und dadurch erkennen können, dass es einen Gott gibt und dass dieser Gott eben lebt. Er hilft uns auch natürlich durch sein Wort. Und ein paar Dinge will ich euch vorlesen. Da ist zum Ersten die Rede von den Jahreszeiten. 1. Mose 8, Vers 22 steht, von nun an sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Das ist eine Zusage Gottes und die können wir sehen. Ernte, Winter, Sommer, die Jahreszeiten, solange wie die Erde besteht. Dadurch wächst auch alles, dadurch haben wir Nahrung, dafür sorgt der Herr. Wenn du Zweifel hast, schau dir das mal an und mach dir Gedanken darüber. Das wird dir helfen. Zum anderen gibt es ein Zeichen, das wir sehen können, das jeder kennt. Das ist der Regenbogen, den der Herr in den Himmel gesetzt hat, als Zeichen für den Bund mit Noah, dass keine weltweite Flut mehr kommen wird. Den kannst du dir anschauen. Den sieht man manchmal. Bleib doch einfach mal stehen und schau ihn dir an. Das ist ein sichtbares Zeichen, dass es diesen Gott wirklich gibt. Dann lesen wir in Römer 1, ich muss jetzt mal blättern, Vers 20. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Wenn du mal Zweifel hast, schau dir die Natur an, das hilft dir auch. Schau dir die Sterne an, die Sonne, den Mond, alles, was Gott geschaffen hat. Dann wirst du darauf kommen, dass es da einen Schöpfer gibt, einen Intelligenten mit sehr viel Sinn für Schönheit, der dahinter steht. Was dir auch helfen wird, wenn du Zweifel hast, ist das Wissen, dass alle Menschen ein Gewissen haben. Sogar die Menschen, die noch nie in der Bibel gelesen haben, die noch nie in einer Stunde waren, haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie etwas Schlechtes tun. Zum Beispiel, wenn sie jemanden töten. Das braucht ihnen gar keiner zu sagen. Dafür hat Gott schon gesorgt, denn er hat den Menschen ein Gewissen gegeben. Und das lesen wir in Römer 2, in den Versen 14 bis 15. Dort steht, wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. Das hat jeder Mensch bekommen von Gott, ohne dass er die Bibel kennt. Und Gott sagt, dieses Gewissen habe ich den Menschen gegeben. Das ist auch ein Beweis, dass es diesen Gott wirklich gibt. Im Kolosserbrief, Kapitel 1, in den Versen 15 bis 17, dort lesen wir, dass Jesus Christus alles erschaffen hat, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Gewalten und Fürstentümer. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen und er sorgt auch dafür, dass alles am Laufen bleibt. Die Sterne am Himmel, die Sonne, dass sie nicht runterfallen, dass der Mond auf und ab geht, dass die Erde sich dreht, dass die Erde sich um die Sonne dreht, das lenkt er alles durch sein Wort. Eines Tages wird er seine Hand wegziehen und dann wird alles zusammenfallen. Das lesen wir auch in 2. Petrus Kapitel 3, dass die ganze Elemente, die werden zerschmelzen und die Sterne werden vom Himmel fallen, lesen wir an einer anderen Stelle. Dann zieht er seine Hand zurück. Aber jetzt sorgt er dafür, dass alle Sterne in ihrer Bahn laufen. All der Mond, die Sonne, wir lesen das auch in Psalm 19, dass das, was du siehst, die Sterne und das Weltall und alles, dass es eine Predigt ist, ohne Worte. Und die sieht auch jeder. Die kannst du dir ansehen. Ich habe gelesen, dass in Albanien es mal eine Zeit gab, da hat ein Präsident geherrscht und er hat gesagt, wir brauchen keinen Gott, wir brauchen keine Religion, wir brauchen nur eins, das Albanertum. Und er hat alles weggeschaffen, alle Kirchen, alle christlichen Symbole, aber auch alle Andersgläubigen, die Religion, die Moslems, die Moscheen, alles weg. Unter Strafe gestellt sogar. Wenn du erwischt wurdest mit einem Osterei, das ja auf Jesus hinweist, Ostern, wurdest du ins Gefängnis geworfen. Alle Bibeln, alles weg. Kein Kreuz mehr, nichts. Was konnte er aber nicht abstellen? Die Sterne am Himmel. Die konnten die Menschen sehen. Und dann wären sie drauf gekommen, da gibt es noch einen Gott. Was der sagt, ob der das sagt oder ob er das abstreitet oder nicht, da oben sehe ich den Beweis. Und das ist auch heute noch so. Und die Bibel, die ist ja sehr spannend. Manchmal hatte ich eine Zeit, da dachte ich, Mensch, immer das Gleiche. Die reden immer das Gleiche, ich brauche gar nicht mehr hingehen. Aber das war töricht von mir, denn die Bibel ist sehr spannend. Es ist kein Märchenbuch, sondern ein Tatsachenbuch. Und man kann in ihr prüfen, dass Gott etwas voraussagt und es hat sich erfüllt. Das können nicht mal die Ungläubigen abstreiten. Zum Beispiel finden wir eine Prophezeiung auf die Kreuzigung im Psalm 22 und in Jesaja 53, wo es heißt, die Strafe lag auf ihm. Seine Hände wurden durchbohrt. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Jesaja, 700 Jahre bevor Christus geboren wurde, standen diese Verse da drin. Und in den Schriftrollen vom Toten Meer, die gefunden wurden, haben die Wissenschaftler genau festgestellt, dass dieses Papier so und so alt ist. Also original, 700 Jahre davor. Und dann mussten sie sagen, ja, Jesus hat genau das erfüllt. Genau das, was da vorausgesagt wurde. Das ist Prophetie, die von Gott ist. Da kommt niemand mit. Ich will euch noch etwas anderes Spannendes vorlesen, was Mose niedergeschrieben hat. Und wenn ich das jetzt vorlese, dann, ich sage euch das vorher, damit ihr das richtig besser aufnehmen könnt. Man kann den Eindruck haben, dass dieser Mose in den Konzentrationslagern von dem Dritten Reich war. Nehmen wir Auschwitz. Man kann denken, dass Mose da drinnen stand und berichtete, was da drin los war. Hört mal, was hier geschrieben steht im 5. Buch Mose, Kapitel 28, ab Vers 64. Dort spricht der Herr zu seinem Volk Israel, den Juden, und er sagt, denn der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen, und du wirst dort anderen Göttern dienen, die dir und deinen Vätern unbekannt waren. Göttern aus Holz und Stein. Dazu wirst du unter diesen Heiden keine Ruhe haben und keine Rast finden für deine Fußsohlen. Denn der Herr wird dir dort ein bebendes Herz geben, erlöschende Augen und eine verzagende Seele. Dein Leben wird vor dir an einem Faden hängen. Tag und Nacht wirst du dich fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. Am Morgen wirst du sagen, wenn es nur schon Abend wäre. Und am Abend wirst du sagen, wenn es nur schon Morgen wäre. Wegen der Angst, die dein Herz erschreckt und wegen dessen, was deine Augen ansehen müssen. Als ob Mose im Lager war und die Gaskammern gesehen hätte und die ganzen Nazis, die die ganzen Menschen erschießen und schlagen und alles. Das ist eine Prophezeiung, da kriegt man Gänsehaut. Aber Gott, er machte einen ewig gültigen Bund mit den Vätern Israels, Abraham, Isaak und Jakob, sodass auch diese Prophezeiung in Gottes Wort steht. Damit haben die Israeliten ganz bestimmt nicht gerechnet. 1945 wurden sie befreit. Hitler war weg. 3 Jahre später wurden sie zu einer eigenen Nation. Da haben alle unterschrieben. Das haben die niemals gedacht. Nur 3 Jahre später sind wir zurück in unserem Land und werden anerkannt. Haben die nie mit gerechnet. Aber Gottes Wort hat es vorausgesagt. In Hesekiel 11, Vers 17, dort steht geschrieben, so spricht der Herr, der Ewige, ja, ich werde euch aus den Völkern sammeln und euch zusammenbringen aus den Ländern, in welche ihr zerstreut worden seid, und werde euch das Land Israel geben. Das ist eine Prophezeiung des Herrn an sein Volk, die eingetroffen ist, die kann man nachprüfen. Wenn du Zweifel hast, ob die Bibel Wahrheit ist, schau nach Israel. Die Juden sind seit 1948 wieder ein Volk. Und ihr wisst, was da passiert. Die arabischen Völker, die dieses Land regelrecht umzingeln, wollen die Israeliten nicht nur verjagen, sie wollen sie vernichten. Und sie sind in der Überzahl und sie haben viel bessere und stärkere Waffen schaffen es aber trotzdem nicht, dieses Volk zu besiegen, weil Gott hinter ihnen steht. Das ist der Beweis, dass es diesen Gott gibt und dass er die Wahrheit ist. In Jesaja 66, Vers 8, da lesen wir: Wer hat je so etwas gehört? Wer hat etwas derartiges gesehen? Wurde je ein Land an einem Tag zur Welt gebracht? Ist je ein Volk auf einmal geboren worden? Und tatsächlich wurde der Staat Israel am 14. Mai 1948 gegründet. Das ist göttliche, erfüllte Prophetie, die du nachprüfen kannst. Plagen dich trotz alledem immer noch ab und zu Zweifel? Wird dein Glaube manchmal sehr klein? Gott, der Ewige, den wir hier verkündigen, hat persönliche Worte für dich, um dir zu helfen. Denn er sagt in Jesaja 42, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Dein Glaube mag klein werden und du magst in Zweifel kommen, aber Gott wird diesen glimmenden Docht, der du dann bist, nicht auslöschen. Und er kann ihn wieder entfachen, dass du wieder ein Licht bist für ihn, ein helles Licht. Lichter sind wir ja alle, denn er sagt ja, ihr seid Licht und Salz dieser Welt. Er sagt nicht, ihr werdet das erst werden, wenn ihr einen Bibelkurs macht, wenn ihr immer zur Erbauungsstunde geht, wenn ihr die Bibel halb auswendig könnt. Nein, er sagt, ihr seid das schon. Aber du kannst auch ein glimmender Docht werden, wenn du dich entfernst von dem Herrn. Aber selbst dann wird er dich nicht auslöschen. Nun, ich will euch nicht sagen, dass ihr das werden sollt. Ihr sollt alle brennen für den Herrn. Das soll unser Ziel sein, natürlich. Aber er sagt zu, er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Wie schön ist es in einer Gebetsgemeinschaft, wenn der Bruder oder die Schwester auf einmal deinen Namen sagen und für dich beten. Dann freust du dich, oder nicht? Also ich ja und ihr auch, denke ich mal. Da sitzt man in einer Gebetsgemeinschaft, alle beten und auf einmal sagt der Bruder: Herr Jesus, segne den Christian weiterhin, so wie bisher, und erhalte seine Gesundheit, segne seine Familie. Dann freut sich der Christian. Natürlich. Und wisst ihr, wer für uns betet, für jeden Einzelnen? Das ist unser Herr Jesus. Er betet für dich und mich. Denn so lesen wir es in Lukas 22. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Was für ein Gebet von unserem Herrn für dich und mich. Der Herr der Herrscher selber betet für dich und mich. Unser Herr Jesus, er ist der Beste. Keiner ist wie er, unvergleichlich, untreu, auch wenn wir untreu sind. Und seine Gebete werden allesamt vom Vater erhört. Kann man nachlesen in Johannes 11. Eben da, wo er den Lazarus erweckt aus den Toten, dort sagt er: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Er sagt das, bevor er ihn erweckt. Er redet da schon in der Vergangenheit, weil er weiß, dass Gott, Vater, ihm den Wunsch gewährt. Und dann sagt er: Denn ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Warum? Weil Jesus immer in Einklang mit seinem Vater betet. Sie sind nie verschiedener Meinung, sondern immer in Einklang. Deswegen wird jede Bitte von unserem Herrn Jesus von dem Vater mit einem Ja beantwortet. Jedes Gebet von ihm wird erhört. Und unter diesem Gesichtspunkt könnt ihr euch nochmal daran erfreuen, was ich eben gesagt habe, was Jesus sagt. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Dieses Gebet ist schon erhört worden. Dein Glaube mag klein werden, aber er hört nicht auf. Wenn Zweifel und Kleinglaube sich breit machen, dann schaue auf den Herrn Jesus, denn er ist auch der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Hebräer 12, Vers 12. Was heißt das? Er hat den Glauben in dir angefangen. Nicht du, weil du so gut bist. Nicht du, weil du die Bibel genommen hast. Nein, er hat den Impuls gesetzt. Er hat dich angesprochen. Er war es. Und hier steht, dass er das, was er anfängt, auch vollendet. Unser Herr Jesus, er macht keine halben Sachen. Er sorgt dafür, dass du durchkommst in den sicheren Hafen. Denn niemand wird dich jemals aus seiner Hand reißen. Du bist viel zu teuer erkauft worden. Was für ein Preis! Wie viel bist du wert? Unbezahlbar! Dein Seelenheil hat den Herrn Jesus sein Leben gekostet. Sein Blut ist für dich geflossen. Und darum sagt er, weißt du nicht, dass du nicht mehr dir selber gehörst, denn du bist teuer erkauft. Ich habe dich erkauft mit meinem Blut. Du bist mein Eigentum. Und wer könnte Gott etwas wegnehmen? Der müsste ja stärker sein als er. Es gibt keinen Stärkeren. Es gibt keinen anderen Gott. Er ist der einzig wahre Gott. Und darum bist du und ich in Sicherheit. Und dafür können wir unseren Herrn nur loben und preisen, Tag und Nacht. Er sagt, zum Abschluss sage ich euch das hier weiter, er sagt, dass die Wahrheit euch frei machen wird. Die Wahrheit. Nicht deine Überzeugung wird dich frei machen, sondern die Wahrheit. Und die Wahrheit ist eine Person. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Aber durch mich kommt ihr zum Vater. Das sind Worte unseres Herrn Jesus. Denn er ist die Wahrheit und er wird dich frei machen und auch von deinen Zweifeln erlösen. Bleib dran an ihm, schau auf ihn, in sein Wort, geh in die Stunde, geh in die Gemeinschaft, bete Tag und Nacht. Gott hat das so wunderbar eingerichtet. Wir müssen keinen bestimmten Ort aufsuchen, wir müssen keinen Gebetsteppich ausrollen, wir müssen uns nicht vorher waschen. Wir können überall beten und zu jeder Zeit, laut oder leise, und nimm das in Anspruch, denn eine gesunde Beziehung besteht darin, dass man sich unterhält, sich austauscht. In einer Ehe ist es ja auch nicht so, dass man sagt, guten Morgen Schatz und dann am Abend, guten Abend, Schatz, und dann kurz vor dem Schlafen gehen, gute Nacht, Schatz, das war's. Nein, man redet doch den ganzen Tag. Wie geht's dir? Was hast du für Probleme? Wie kann ich dir helfen? Soll ich dir was schenken? Kannst du mir mal was schenken? Was auch immer. Man redet doch miteinander. Und so ist das auch mit unserem Herrn. Wir dürfen mit ihm reden und ihm alles sagen, was uns belastet. Bring ihm doch alles. Er weiß doch sowieso alles. Und er wird dich niemals hinausstoßen. Denn er ist die Liebe in Person. Amen. Amen.